Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Tobias Scheidacker. Er ist Rechtsanwalt und Notar bei IKB Law in Berlin. Mit ihm sprechen wir über das Vererben und Erben von Immobilien. Herr Scheidacker, schön, Sie kennenzulernen und vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit mir ein Interview zu führen.
Sehr gerne.
Herr Scheidacker, wir sprechen heute über das Vererben und Erben von Immobilien. Und da fangen wir erstmal ganz vorne an, denn in Deutschland werden jedes Jahr Vermögen, jetzt müssen sich unsere Zuschauer festhalten, in Höhe von rund 100 Milliarden Euro übertragen. Das ist eine ganze Menge. Ein nicht unerheblicher Wert betrifft einmal die Erbschaften und auch die Schenkungen von Immobilien. So mal ganz vorne angefangen. Welche Bedeutung haben denn eigentlich dabei die Testamente?
Die Testamente sind eine vorausschauende Gestaltung von demjenigen, der sein Vermögen irgendwann vererben wird, um zu vermeiden, dass seine Erben sich streiten. Mhm. Und um auch ein bisschen zu gestalten. Testamente sind häufig von persönlichen Überlegungen getragen. Und die sind übrigens ganz anders als die, die wir sonst so im Geschäftsleben anstellen. Normalerweise geht es darum, wie kann ich etwas erreichen, wie kann ich etwas aufbauen, wie kann ich Vermögen bilden? Und bei einem Testament geht es darum, loszulassen und auch zu überlegen, was oder wer im Leben ist mir eigentlich wichtig. Und das kann man mit einem Testament gestalten.
Jetzt steigen wir da so ein kleines bisschen nach und nach tiefer ein. Welche Rolle spielen denn die Testamente bei der Vermögensnachfolge von Immobilien?
Eine sehr wichtige. Also Ich muss dazu sagen, häufig werden Immobilien, insbesondere bei größeren Beständen, schon sukzessive zu Lebzeiten übertragen. Das hat häufig steuerliche Gründe. Es gibt Freibeträge. Eheleute haben einen Freibetrag von 500.000 Euro, Kinder von 400.000 Euro alle 10 Jahre. Wenn man also früh anfängt, Immobilien zu übertragen, dann kann man den Freibetrag öfters ausschöpfen. Das heißt, man kann Anteile an Immobilien schon mal an die Kinder übertragen. Zugleich kann man den Übertragungswert bei Übertragung zu Lebzeiten auch dadurch reduzieren, dass der Schenkende sich einen Nießbrauch vorbehält. Das ist ein wirtschaftlicher Wert, der dann gegengerechnet wird steuerlich, sodass der reine Objektwert auch ein bisschen höher sein kann als die Freigrenze, weil der Wert der Schenkung dann trotzdem die Freigrenze nicht übersteigt. Also da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, die dann zu Lebzeiten genutzt werden können. Und das, was nach diesen Gestaltungen dann am Ende, sage ich mal, noch übrig ist, wenn man nicht weiter gestalten kann, das kann dann durch Testament geregelt werden.
Bleiben wir mal bei der Testamentsgestaltung, was ich sehr interessant finde. Gibt es noch weitere Aspekte, die wichtig sind, was man unbedingt beachten sollte?
Na gut, zum einen, man kann Testament selbst handschriftlich am Küchentisch machen. Ja, das geht. Häufig sind solche Testamente aber dann in der Anwendung schwierig. Zum Beispiel denken viele Menschen, man kann Gegenstände vererben. Also nach dem Motto, mein Kind 1 bekommt das Haus Nummer 1, mein Kind 2 bekommt das Haus Nummer 2 und mein Kind 3 das Haus Nummer 3. Das ist aber nicht so. Ne? Wenn dann im Testament drin steht, ich vererbe dem einen Kind dieses Haus, ne? Dann ist es im Grunde keine Erbeinsetzung. Erbeinsetzung geschieht immer zu Quoten.
Okay.
Und Gegenstände kann man vermächtnisweise vererben. Bei einem Testament in dieser Weise, wie ich es gerade geschildert habe, stellt sich schon die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der Erbe? Ne? Und mit welcher Quote? Ne? So, also es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es empfiehlt sich, natürlich muss ich das als Notar sagen, aber es ist tatsächlich inhaltlich auch so, es empfiehlt sich, das notariell zu machen, weil ein Notar natürlich weiß, wie ein Testament zu gestalten ist und das dann inhaltlich so erörtern kann, dass das dabei herauskommt, was der Testierende am Ende möchte. Und dann ist es eine sehr individuelle Sache. Also wenn ich testiere, wenn ich noch minderjährige Kinder habe, dann kann ich drüber nachdenken, eine Testamentsvollstreckung einzusetzen oder vielleicht auch einen Vormund für den Fall meines Todes, dass die Kinder noch minderjährig sind, sodass dann auch insoweit geklärt ist, nicht nur die Vermögensnachfolge, sondern auch, wer kümmert sich dann rein faktisch um die Heranwachsenden. Ne? Das sind Aspekte. Wenn ich ein behindertes Kind habe, dann ist häufig die Überlegung, wie kann ich dafür sorgen, dass vielleicht das Vermögen doch nicht vollständig dann ans Sozialamt geht, welches Betreuungskosten übernimmt und solche Dinge. Also es gibt dann individuelle Aspekte in einem Testament, die den jeweiligen Einzelfall betreffen. Das gestalten wir dann.
Okay, das heißt, ich muss auch nicht wirklich alles rechtssicher wissen. Ich komme mit einer Idee zu Ihnen, ja, und sage Ihnen, Mensch, ich möchte es gern so und so handeln und Sie versuchen, mhm, dann mit mir gemeinsam das beste Konstrukt herauszufinden, mhm, was natürlich auch rechtlich passt dann am Ende.
Genau, das ist der Idealfall. Wir beraten zunächst, wir finden heraus, mhm, was möchte der Testierende eigentlich anordnen und dann schlage ich eine Gestaltung vor, die dem entspricht und dann reden wir drüber. Und wenn das alles fertig ist, ne, so wie es sein soll, dann wird testiert. Und im Nachgang reichen wir das Testament zum Amtsgericht Charlottenburg ein, weil das in meinem Amtsbezirk liegt, und geben eine Information an das zentrale Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer, sodass die Information, es existiert ein Testament und wo ist es denn eigentlich, auch nicht verloren gehen kann. Das ist nämlich auch ein Problem, wenn man das nicht über Notar macht, dass möglicherweise die Information dann gar nicht da ist oder dass das Testament weg ist und dann entsteht Streit, ne, unter den Erben. Einer weiß vielleicht was, der andere nicht und dann, genau das will man ja vermeiden.
Absolut. Dann switchen wir jetzt mal vom Testament zu einem Erbschein. Was ist ein Erbschein und wofür nutzt man ihn?
Ein Erbschein ist im Grunde der Nachweis der Erbfolge. Nehmen wir an, Sie haben kein Testament gemacht und Ihre Erben müssen jetzt gegenüber einer Bank für das Konto oder gegenüber dem Grundbuchamt für ein Eigentum an einer Immobilie nachweisen, dass Sie Erben geworden sind. Das ist ja nicht so einfach. Also mit der Sterbeurkunde kann man jetzt nachweisen, dass Sie gestorben sind. Aber man kann auch nicht nachweisen, wer ist denn Erbe. Ein Erbschein ist ein von einem Amtsgericht ausgestelltes Dokument, welches aussagt, wer in welcher Quote Erbe geworden ist. Und damit kann man dann die Angelegenheiten regeln.
Auch hier möchte ich gerne ein bisschen tiefer wieder einsteigen. Welche Informationen müssen denn unbedingt zwingend bereitgestellt werden, um einen Erbschein zu beantragen? Was brauche ich dazu?
Das hängt auch vom Einzelfall ab, je nach der individuellen Situation. Also zunächst auf jeden Fall die Sterbeurkunde, sodass klar ist, da ist ein Erbfall eingetreten. Und als nächstes benötigen wir dann diejenigen Informationen, die am Ende dazu führen, dass wir sagen können, derjenige ist auch wirklich Erbe geworden. Das sind Verwandtschaftsverhältnisse, die dort eine Rolle spielen, also zum Beispiel Geburtsurkunden der Erben, die auch belegen, wer Vater und Mutter waren, und Familienstammbücher, aus denen sich ergibt, wer ist denn sonst noch so alles da, vielleicht Heiratsurkunden, weil Ehegatten auch erbberechtigt sind, oder Scheidungsurkunden, wenn sie es nicht mehr sind. Und wir haben auch mitunter Situationen, dass frühere Erbfolgen gar nicht nachvollzogen wurden. Also Eheleute A und B sind Eigentümer eines Grundstückes und Herr A ist verstorben und Frau B noch nicht. Mhm. Und 20 Jahre später verstirbt auch Frau B und man hat das Grundbuch nie geändert. Okay. Ja, dann muss natürlich nicht nur die Erbfolge nach ihr, sondern auch die Erbfolge nach dem vorher verstorbenen Miteigentümer belegt werden, um dann herausfinden zu können, wer ist denn heute Erbe. Also das muss man alles dann dem Amtsgericht vorlegen, was dann prüft und auch dann, falls wir was übersehen haben sollten, nachfragt. Mhm. Nach einzelnen Urkunden. Und wenn dann alles vollständig ist, dann wird so ein Erbschein ausgestellt.
Jetzt kommen wir zu einem nächsten juristisch sehr spannenden Fall. Und zwar, es gibt mehrere Erben und oftmals geht es nicht ganz so glimpflich ab. Wie erfolgt denn eigentlich die Aufteilung einer Immobilie nach dem Tod des Erblassers?
Zunächst muss die Immobilie nicht aufgeteilt werden. Mhm. Also Sie haben, nehmen wir an, drei Kinder, die jeweils zu ein Drittel die Immobilie erben. Dann sind die drei eine Erbengemeinschaft und man kann das Grundbuch berichtigen. Denn durch den Erbfall ist das Grundbuch falsch geworden. Nicht mehr der eingetragene Eigentümer ist Eigentümer, sondern seine Erben. Okay. Das ist ein relativ einfacher Fall. Wenn die drei dann verkaufen möchten, ja, dann können sie das gemeinsam tun und sich das Geld teilen. Wenn die nicht verkaufen möchten oder wenn nur einer raus möchte und die anderen möchten drinbleiben, dann müssen die anfangen, sich zu einigen. Mhm. Ja, und da sind wir als Notare im Grunde dann dabei, wenn das Ergebnis feststeht. Also solange die Erben nicht wissen, was sie wollen oder vielleicht auch anfangen, sich zu streiten, solange würde ich diejenigen immer an einen Anwalt verweisen und sagen, das müssen jetzt Fachanwälte für Erbrecht mit ihnen klären und eine Lösung erarbeiten. Und wenn die dann wissen, was sie machen wollen, dann können sie zu mir kommen und ich beurkunde das. Das beinhaltet dann einerseits die Erbauseinandersetzung und andererseits häufig auch die Grundstücksübertragung und die Arbeit mit den Grundbuchämtern.
Noch eine Frage dazu. Welche Möglichkeiten der Erbaufteilung gibt es denn? Und Sie haben gerade den Streit auch mit angesprochen, den es oft gibt bei den Erben. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich vielleicht beraten oder im Vorhinein auch schon bestimmte Wege gehen, dass das so ein bisschen glimpflich abläuft und vielleicht nicht in einen jahrelangen Rechtsstreit?
Ich kann als Testierender, wenn ich ein Testament errichte, darin schon einmal sagen, wie ich mir die spätere Aufteilung vorstelle. Mhm. Wenn das nicht stattgefunden hat und tatsächlich die Erben es sich selbst überlegen müssen, dann hängt es ein bisschen davon ab, was da ist und wer zu welchem Objekt möglicherweise auch eine persönlichere Beziehung hat. Und häufig wird es dann so geregelt, dass Einzelne aus einzelnen Objekten rausgehen und die Objekte in vollem Umfang anderen übertragen werden, mit Erben, dass manchmal Objekte verkauft werden aus dem Nachlass, um dann Geldausgleich für die Übertragung von anderen Objekten aus dem Nachlass zuweisen zu können. Also das ist auch eine sehr individuelle Gestaltung. Mhm. Es hängt davon ab, wie viele Erben gibt es, wie viel Vermögen ist da und wie kann man das gut aufteilen.
Okay. Wenn ich als Erblasser eine Idee habe, ja, und das festlege, ich als späterer Erbe damit aber nicht einverstanden bin, muss ich das akzeptieren oder kann ich da auch nochmal dagegen intervenieren?
Die Erben können das ändern, wenn sie möchten.
Okay. Wie kann denn eine vorweggenommene Erbfolge, um so ein bisschen auch beim Thema zu bleiben, oder eben auch eine Schenkung von Immobilien rechtlich und auch steuerlich optimal gestaltet werden? So ein klein wenig haben wir das schon angesprochen, aber gibt es da noch mehrere Möglichkeiten?
Für die steuerlichen Fragen verweise ich die Beteiligten häufig an Steuerberater, denn das sind Fragen, die wir als Notare nur ansatzweise begleiten, aber nicht beraten. Da hängt sehr viel Haftung dran und das Steuerrecht ändert sich auch häufiger. Da haben wir nicht so viel mit zu tun. Aber es ist in der Tat so, dass die Ausnutzung von Schenkungssteuerfreibeträgen in den 10-Jahres-Zeiträumen, die das Gesetz vorgibt, und die Anordnung von Nießbrauchsrechten und noch weitere Gestaltungen möglich sind, um die Steuerlast ein bisschen zu reduzieren. Es gab eine ganz geschickte Gestaltung, die ich in der Fachpresse gelesen habe vor kurzem. Da ging es darum, dass eine Immobilie übertragen werden sollte im Ergebnis an jemanden, wo es keinen bzw. nur einen Freibetrag von 20.000 Euro gegeben hätte. Und durch die Übertragung erst an einen Verwandten in der Familie und dann von demjenigen an denjenigen, der es letztendlich dann haben sollte, wo jeweils Freibeträge bestanden, hat man das etwas optimieren können. Also solche Ideen gibt es auch.
Spannend, da muss man sich aber auskennen.
Da muss man sich auskennen und das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, dass die Beteiligten das bitte mit dem Steuerberater erörtern. Aha. Und ich mich da in der steuerlichen Hinsicht sehr auf die Berater verlasse und das nicht selber mache. Und die zivilrechtliche Gestaltung und die Umsetzung, die machen wir dann wieder als Notariat.
Wir haben schon ein bisschen über die Vorteile gesprochen. Vielleicht können wir noch ein paar Nachteile mit reinbeziehen. Also welche weiteren Vorteile und welche Nachteile gibt es in Bezug auf die vorzeitige Übertragung von Immobilien an Erben oder an Dritte?
Na, der eindeutige Nachteil ist natürlich, wenn ich das Eigentum an eine Immobilie übertragen habe, dann gehört sie mir nicht mehr. Das heißt, wenn ich sie dann irgendwann verkaufen möchte, kann ich das nicht mehr. Mhm. Und häufig sind Immobilien Teil der Altersvorsorge und zwar nicht nur in Bezug auf die Nutzung der Erträge aus Immobilien, das kann man sich vorbehalten, indem man sich einen Nießbrauch einträgt, sondern eben auch möglicherweise in Bezug auf den Verkauf und damit die Mitnahme der Wertsteigerung, die in der Zwischenzeit eingesetzt hat. Und das geht dann nicht mehr, wenn man die Immobilie übertragen hat, beziehungsweise nur noch gemeinsam mit demjenigen, an den man sie übertragt.
Kurze Zwischenfrage, das kann ich auch nicht mehr rückgängig machen?
Wenn ich das Eigentum übertragen habe, ist es weg. Okay. Dann kann ich es nicht mehr verkaufen.
Mhm. Was gibt es sonst noch für Vor- und Nachteile, die Sie noch anmerken können?
Auch das ist wieder eine sehr individuelle Frage und hängt von der Familie und den Beziehungen ab, die die Beteiligten untereinander haben. Es ist natürlich so, dass die Beziehungen sich ändern können. Ich übertrage eine Immobilie an ein Kind und alles ist schön und 10 Jahre später ist es nicht mehr so schön. Und man ist trotzdem durch diesen Übertragungsvertrag und den Nießbrauch dann plötzlich immer noch in dieser vertraglichen Situation miteinander. Und ja, dann gibt es vielleicht auch wieder Regelungsbedarf.
Herr Scheidacker, dann vielleicht noch ein letzter Ausflug zu den Testamenten. Gibt es denn da noch etwas in Bezug auf Steuerrecht, was ich beachten muss oder was vielleicht noch spannend ist?
Ja, also bei jedem Testament spielen Steuern im Hintergrund auch mit eine Rolle. Mhm. Zum Beispiel, wenn Eheleute ein gemeinsames Testament machen wollen, dann ist ein Klassiker ja, die setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein. Und nach dem Letztversterbenden dann die Kinder. Jetzt ist es so, Eheleute haben untereinander einen Freibetrag von 500.000 Euro. Und Kinder haben Freibeträge von 400.000 Euro. Wenn jetzt die Eheleute sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen, dann bedeutet das, wenn der erste verstirbt, dass sein ganzes Vermögen an den anderen rübergeht. Wenn das Vermögen über 500.000 Euro werthaltig ist, dann wird darauf eine Erbschaftssteuer zu zahlen sein. Und wenn dann der zweite auch verstirbt, dann geht das gebündelte Vermögen an die Kinder über. Und das bedeutet, dass dort sehr viel mehr an Vermögen, nämlich die 500.000 aus dem ersten Erbfall und das Vermögen aus dem zweiten Erbfall an die Kinder wandern. Und das ist ja ein Betrag, der dann noch deutlicher Erbschaftssteuern auslösen kann. Man könnte das anders gestalten. Also statt eines Berliner Testaments könnte man bei Erbschaften mit solchen Volumina darüber nachdenken, ob nicht auch nach dem ersten Erbfall schon die Kinder beteiligt werden. Dann hat man nämlich mehrere Freibeträge. Einerseits den Freibetrag des Ehegatten und andererseits die Freibeträge der Kinder. sodass dort schon erst sehr viel später Erbschaftssteuer anfällt und man poolt nicht das gesamte Vermögen bei dem zweiten Ehegatten, sodass dann nach dessen Erbfall auch das Volumen nicht so hoch ist wie bei einem Berliner Testament, was auch Steuern spart. Also solche Gedanken kann man sich bei größeren Erbschaften als Testierender dann auch machen.
Dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit meinen vielen Fragen. Herr Scheidegger, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Ich glaube, also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuschauer auch. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht konnten wir bei dem einen oder anderen auch ein bisschen Anregungen geben, sich mit dem Thema Erben, Testament, Schenkung und so weiter beschäftigen. Vielen Dank.
Es hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.